Heute freue ich mich schon auf Dr. Christian Macho. Er ist Gynäkologe im 13. Bezirk in Wien. Seit 36 Jahren hat er eine Kassenpraxis. Er ist einer von wenigen, die Hausgeburten befürworten und daher viele Hausgeburtsfrauen betreut. Mich interessiert sein Werdegang. In 36 Jahren hat sich ja geburtshilflich einiges getan und wie er zu den Themen Ultraschall, Pränataldiagnostik und Kaiserschnitt steht. Zu Hause geboren, der Podcast von Hebamme Margarete Warner. Lieber Christian, danke, dass du dich da zur Verfügung stellst für meinen Podcast. Es ist mir eine Ehre, dass du da heute mein Gast bist. Vielleicht ist es besser, du stellst dich selber vor, damit ich nichts vergesse, was ich zu dir dazu sagen soll.
Ja, also ist jetzt die Frage, auf wessen Seite die Ehre liegt. Nicht, weil eingeladen zu werden, ist natürlich auch sehr schön.
Das ist sehr lieb.
Weil das würde ich voraussetzen, dass jetzt irgendwer neugierig drauf ist, was ich zu sagen habe. Nicht?
Also ja, das ist, ja, ist ganz sicher
also
so, keine Frage.
Ist die Ehre sicher auch auf meiner Seite. Ja, vorstellen. Mein Name ist Christian Macho, ich bin niedergelassener Frauenarzt und Geburtshelfer seit 1987. In diesem Jahr habe ich hier die Ordination von meinem Vater übernommen, habe mich also ins gemachte Nest gesetzt und das weiter ausgebaut und werke hier seit mittlerweile 36 Jahren.
Wow.
Gut gerechnet, ja.
Mhm.
Ja. Also die Hakler-Regelung, die habe ich schon überschritten.
Überschritten.
Ja.
Darf ich da gleich fragen, warum bist du Gynäkologe geworden? War das einfach, weil der Papa schon Gynäkologe war und weil das klar war?
Das ist jetzt eine lustige Frage. Ja,
oder ist es romantischer?
Es ist, na gar nicht, nein. Ich wollte eigentlich Zahnarzt werden.
Zahnarzt werden?
Ich wollte eigentlich Zahnarzt werden und habe mir dann, wie so die letzten klinischen Prüfungen waren, wo ja dann auch die Gynäkologie, die Chirurgie und so weiter, also die Fächer, wo man auch manuell was macht, waren, habe ich mir gedacht, und wenn ich das jetzt alles erledigt habe, dann war es das eigentlich mit der Medizin, nicht? Und das wollte ich nicht.
Okay.
Und dann habe ich überlegt, was machst du? Chirurgie würde mich sehr interessieren, aber ein bisschen Chirurgie geht ja in der Gynäkologie auch. Und in der Gynäkologie tue ich mich vielleicht leichter, wenn das von der Praxis ausgeht und nicht mit einer Anstellung im Spital. Und so ist es dann die Gynäkologie geworden.
Mhm.
Ich habe das dann meinem Vater eröffnet und er hat darauf gesagt, du bist ein Trottel.
Also war er nicht so glücklich in seinem Beruf?
Heißt natürlich war er. Nein, er ja. Dem hat es gereicht,
dem
einfach damals schon. Ja.
Okay.
Und ich muss ehrlich sagen, es war damals auch sicher weniger, ich sage jetzt salopp, lustig als heutzutage.
Mhm.
Die haben keinen Ultraschall gehabt. Wie mein Vater angefangen hat, hat es nicht einmal einen Pappabstrich gegeben.
Mhm, Wahnsinn.
Ja?
Ja,
kein Mutter-Kind-Pass, kein Ultraschallgerät, nichts. Ja? Also, und er ist aber dann auf der Schiene auch in den letzten Jahren geblieben. Er hat dann nicht mehr den Löffel gehabt, da irgendwas zu ändern noch oder sich zu verbessern technisch. Das Stempfer, das war sicher fad.
Ja, war vielleicht ein anderes Handwerk.
Aber in
Handwerk
Wahrheit, er hat sich, glaube ich, sehr gefreut,
ja,
dass ich die Ordination übernommen habe.
Ja.
Und ja, ich auch, ich habe mich auch gefreut.
Ja, na klar. Das heißt, du warst eigentlich nie angestellt in einem Krankenhaus, oder schon?
Ja, nur für die Ausbildung.
Für die Ausbildung,
ich
ja.
War dann einige Monate noch als fertiger Facharzt, wo ich die Ordination schon hatte dann, noch bei den Barmherzigen Brüdern im Eisenstädter Krankenhaus, bis mein Vertrag ausgelaufen ist.
Ja, aber du kennst doch den Kreissaal. Und kennst Geburten?
Na schon.
Von Real
schon.
Life.
Ich hab sehr viele Geburten selber geleitet in im Goldenen Kreuz in erster Linie.
Als Belegarzt dann.
Als Belegarzt.
Mhm.
Und habe das dann im Jahr 2012 aufgegeben, wenn man dann dachte, jetzt bin ich müde am nächsten Tag, wenn ich nichts schlafe und soll dann voll arbeiten in der Ordination. Und das war, wir sind dann auch nach Breitenfurt hinaus übersiedelt.
Mhm.
Das war ein bisschen problematisch. Die Hebammen waren gewöhnt, dass sie mich eher knapp rufen können und das ist oft nicht mehr ausgegangen. Wobei, es soll nichts Schlimmeres passieren, als
stimmt,
zu spät
ja.
zu kommen, weil dann war es eh nicht gebraucht.
Ja,
ne?
Richtig.
Ja, es war aber eine schöne Zeit, muss ich sagen. Es war viel Aufwand, es waren viele Wochenenden, es waren viele Nächte, die draufgegangen sind, auch Ordinationen, die draufgegangen sind. Das würde überhaupt nicht mehr gehen jetzt.
Das
wäre gar nicht mehr möglich, dass ich da jetzt weggehe mittendrin.
Mhm.
Wir sind so durchorganisiert und haben keine Wartezeit und das ist sehr fein, so zu arbeiten.
Ne? Ja, das ist eh gleich meine nächste Frage. Also du bist ja Kassenarzt.
Ja.
Und trotzdem einer, der sich viel Zeit nimmt für die Frauen. und individuell ja. betreut. Du hast ja auch ein bisschen, ich sage mal, einen breiteren Horizont als nur die Schulmedizin. Und du bist ja schon eigentlich einer so von der Betreuungssituation, würde ich sagen, eher wie ein Wahlarzt unterwegs. Und bist aber trotzdem ein Kassenarzt. Wie geht das zusammen?
Naja, indem ich halt wahrscheinlich ein paar Stunden mehr in der Woche ordiniere, als das vielleicht, ohne da jetzt jemand auf den Schlips treten zu wollen, andere Kassenärzte ordinieren nicht.
Okay.
Also wir haben keinen Durchmarsch von 10 Leuten in der Stunde. Ja, das geht nicht. Und das war aber nie. Das war auch also in den Anfangszeiten, da haben wir gehabt einen 10-Minuten Rhythmus und für die Schwangere einen Doppeltermin. Da schon ein bisschen mehr Zeit und für neue Patientinnen mehr Zeit natürlich. Aber das ist sich ehrlich gestanden nie wirklich ausgegangen gut. Also wir haben dann am Abend meistens schon eine Dreiviertelstunde, Stunde Verspätung eingefahren gehabt. Nicht? Und die Pandemie hat uns gelehrt, dass ein leeres Wartezimmer sehr angenehm ist. Ah, und jetzt haben wir die Viertelstundenintervalle und geht sich auch aus.
Geht sich auch aus. Ja. Du betreust ja auch Frauen bei Kinderwunsch. Also wir müssen uns jetzt ein bisschen auf die Geburtshilfe da natürlich mit meinem
Partner. Ja, klar, natürlich. Das
Ja, wie machst du das? Wie stehst du zum Thema IVF? Wie berätst du da die Frauen? Was ist da so dein Zugang?
Also ich persönlich bin ja nicht unbedingt so für die ganz großen Einmischungen. Ja? Ich meine, ich versuche einmal die Kinderwunschpatientinnen nach den Leitlinien abzuklären mit einer Beratung, dass das Ganze kein Stress sein darf. Wobei das natürlich schwierig ist, nicht? Weil du weißt, der Kinderwunsch kommt immer später und es wird immer schwieriger dadurch. Weil die 5-, 6-, 37-Jährige wird halt nicht mehr so leicht schwanger wie die 25-Jährige. Und auf der anderen Seite sehen die schon den 40er leuchten und kriegen, jetzt muss das schnell gehen. Nicht? Und das geht gar nicht. Und das versuche ich einmal zu vermitteln. Die meisten wissen es eh, aber es ist halt so. Naja, und dann mache ich halt die übliche Abklärung, nicht, dass man halt einmal den Hormonstatus machen lässt während der Regel und in der zweiten Zyklushälfte, dass man das Progesteron auch, was ja oft der Hund ist bei dem Ganzen, überprüft hat. Und dann sage ich den Damen immer, sie sollen ihrem Partner tief in die Augen schauen und ihm vermitteln, dass er zum Urologen gehen muss. Das ist oft der schwierigste Punkt, weil die Männer sich zieren, die haben immer Angst, dass dann noch herauskommt, dass sie schuld sind und womöglich da ihre Männlichkeit in Frage gestellt wird. Nicht? Aber es ist viel besser geworden.
Generation jetzt ist da schon ein bisschen aufgeschlossen.
Ja, schon wesentlich aufgeschlossener.
Ja. Wann kommen so die Schwangeren das erste Mal zu dir?
In welcher Woche?
Ja.
Naja, wir bestellen eigentlich in der 8. Woche, weil das ja auch aus verrechnungstechnischen Gründen günstig ist, weil ab dann ja der Ultraschall übernommen wird, von Mutter-Kind-Pass-Seite her. Außerdem finde ich es sinnvoll, weil auch wenn dann die 8. Woche erst eine 7. Woche ist, sieht man trotzdem schon eine Herzaktion, weil es ist immer unangenehm, wenn man sagt, naja, wir sind zu früh, höchstwahrscheinlich sind wir zu früh, ganz sicher kann ich es nicht sagen, ne? Da muss ich ein zweites Mal schauen. Und das sind natürlich dann stressige Tage für die arme Patientin, die jetzt eine Woche oder 10 Tage warten muss, bis sie dann Gewissheit hat, ob das eh lebt oder nicht. Ne?
Genau.
Also darum ist es besser, man schaut gleich ein bisschen später und da ist die 8. Woche super. Man kann die Scheitelsteißlänge gut messen. Wir wissen genau den Geburtstermin. Für die Hebamme wichtig, damit sie weiß, wie lange sie warten darf in der Hausgeburtshilfe, nicht wahr?
Du berätst ja auch bezüglich Pränataldiagnostik und Ultraschall.
Ja.
Da hast du ja, glaube
müssen wir.
Ich, musst du.
Muss ja. ich. Muss, genau. muss ich mir auch unterschreiben lassen, dass ich es gemacht habe. Ja.
Aber da hast du ja einen recht, würde ich jetzt meinen, gesunden Zugang zu dem Thema.
Naja, ich meine, das, was ich sowohl in meinen schriftlichen Informationen als auch in den mündlichen hier in der Ordination zu vermitteln versuche, ist, dass die Patientinnen, die Eltern selber entscheiden müssen, was für sie wichtig ist. Und wenn ein Elternpaar einfach besser schläft, wenn sie wissen, dass der Combined-Test ein Risiko von 1 zu 4.000 gebracht hat, ja, um Gottes Willen, 1.000 Rosen sollen sie es machen. Auf der anderen Seite versuche ich immer herauszufinden, was würden die machen, wenn das Risiko hoch ist. Ja, was ist mir zweimal passiert? Dass ich ein katastrophales Ergebnis gehabt habe. Die haben aber beide nichts gemacht, weil sie eben schlecht aufgeklärt waren. Wie das funktioniert hat, weiß ich nicht mehr. Es ist schon länger her, beides. Und die haben dann sicher keine ganz entspannte Schwangerschaft gehabt. Beide Kinder waren gesund.
Ja.
Weil wenn du ein Risiko von 1 zu 40 hast, sind immer noch 39 Gesunde dabei.
Ja, genau.
Nicht. Und das Glück haben die zwei
überhaupt. Ja, das ist immer das Problem bei diesen Risikoberechnungen, oder? Weil man da mit den Zahlen einfach nicht wirklich viel...
Weißt du, was mein Hauptproblem ist? Was mache ich mit denen, die einen Combined-Test ablehnen, also eine Nackentransparenzmessung ablehnen, weil es keine Konsequenz hätte für sie, aber einen Ultraschall wollen? Und dann sehe ich eine wobbelnde, grausliche Nackenfalte. Darum frage ich mir vorher, wie ist das? Wollen Sie das jetzt wissen, wenn ich was Auffälliges sehe? Oder ja. Ja, natürlich.
Das schon. Und das sagst
dann haben
du
wir aber dasselbe Problem.
Ja, dann ist dasselbe Problem. Dann müsstest du quasi unterschreiben lassen, wenn jetzt ein Paar kommt und sagt, wir wollen absichtlich und gut aufgeklärt die Nackenfaltenmessung nicht, dass sie dann in diese Richtung diese Ergebnisse auch später nicht haben wollen.
Ja, ist richtig.
Auch wenn es dir auffällt.
Ja.
Also es gibt ja auch dieses Recht auf Nichtwissen, das ist, glaube ich, ganz schwierig.
Ja, ich schreibe mir bei unserem Aufklärungsbogen, den wir ja selber verfasst haben, schreibe ich dann handschriftlich dazu, keine Risikoberechnung erwünscht, weil keine Konsequenz.
Mhm. Und wenn du so Auffälligkeiten dann siehst im Ultraschall, wo du dir eben denkst, und schickst dann weiter zu genaueren Diagnostik?
Die schicke ich eigentlich ins AKH auf die Pränataldiagnostik, weil das funktioniert dort wirklich gut.
Und so Organscreening und so, wie stehst du da dazu?
Ja, das Organscreening, muss ich da jetzt ganz ehrlich sagen, ich schalle in der 19. Woche. Da ist das Herz, wenn das Kind mit dem Rücken vorne liegt, äußerst schwer zu schallen. Und da muss ich ehrlich sagen, da fühle ich mich dann wohler, wenn die ein Organscreening macht und der Screener sagt, das Herz ist in Ordnung. Mhm. Geht ja in erster Linie ums Herz. Hirn ist auch schwer zu schallen, aber das hat keine Konsequenz. Nicht? Also da kann ich nichts reparieren. Aber beim Herz ist es wohl wichtig zu wissen, weil auch der Geburtsort unter Umständen ein anderer sein wird, wenn man weiß, Linksherz, Hypertrophie geht nach links.
Ja. Habe ich auch schon mal
gehabt. Habe ich noch nie gehabt. Oh ja, eine einzige, ja.
Ich habe schon mal eine Frau gehabt. Wobei mir ganz Screening rauskam, dass der Linksherzhyperplasie hat und die hat dann eben nicht mit mir daheim geboren, sondern in der Kinderherzklinik in Linz.
Ich habe Hypotrophie gesagt, das gibt es ja nicht, das Wort, ja.
Hypoplasie
natürlich, ja. Das ist das Mikrofon wahrscheinlich.
Ja, das ist das Mikrofon. Wie gehst du um mit Patientinnen, die kommen und sagen, sie wollen gar keinen Ultraschall?
Ich habe mich irgendwann einmal erkundigt, ob das für ein Mutter-Kind-Pass vorgeschrieben ist.
Ja.
Das machen ist es nicht.
Ist es nicht, genau.
Müssen sie nicht. Mhm. Und daher, ja. Ich sage halt, schauen Sie, ich hätte gerne einen genauen Geburtstermin und ich würde in der Frühschwangerschaft gern wissen, ob das Kind lebt. Aber die meisten wollen dann eh einmal schauen.
Sind dann eh neugierig.
Ja, nein, ich sage Ihnen dann, Sie können das bei jeder Untersuchung sagen, dass Sie heute schon einen Ultraschall wollen.
Genau,
bei der zweiten und vierten Untersuchung wäre ja eh dabei und sonst müssen Sie es halt zahlen.
Was ist mit dem NIPT-Test?
Naja, wir bieten ihn an, hier in der Ordination, den NIFTY.
NIFTY
und
heißt der.
NIFTY.
Was ist das die Abkürzung nur für die Hörer?
Nein, der Test heißt so, ich glaube nicht, dass das eine Abkürzung ist.
Achso, ich dachte, das ist für irgendwas eine Abkürzung. Nein. NIFTY.
Das habe ich noch nie hinterfragt.
Die Firma
das
NIFTY.
Ist die Firma Jean Planet, den NIFTY anbietet.
Okay, verstehe.
Der war, wie ich angefangen habe, der günstigste. Kostet eh genug, nur muss man nicht noch was drauflegen.
Und vielleicht tun wir es kurz erklären, also da wird die Nackenfalte gemessen plus...
Ja, da sind wir beim Combined-Test.
Ah, das ist der Combined-Test.
Combined-Test ist Nackentransparenzmessung und aus dem mütterlichen Blut PAP A und Beta HCG. Das muss ein bestimmtes Verhältnis haben, damit das Risiko nicht hinaufgeht. Ne?
Ja. Und bei dem NIFTY?
Der NIFTY ist eine Zählung und Analyse der zellfreien kindlichen Chromosomen aus dem mütterlichen Blut. Also das ist wirklich Hightech. Die auch sequenziert
dabei,
werden, die werden auch sequenziert werden. Nein, Ultraschall muss man vorher machen. Ich hatte leider vor kurzem den Fall, dass ich den NIFTY gar nicht gemacht habe, weil im Ultraschall schon klar war, da ist was.
Ah, ja.
Das war dann eine Trisomie 18.
Mhm.
Ich habe gedacht, das ist ein Turner-Syndrom, weil so ein Pterygium coli zu sehen war.
Mhm.
Aber es war eine Trisomie 18.
Mhm.
Und darum vorher immer Ultraschall, weil ich kassiere nicht über 500 Euro für einen Test, der eigentlich unnötig ist.
Ja, ich verstehe. Aber da sieht man quasi den eigentlich kompletten Chromosomensatz vom Kind? Oder was sieht man da bei diesem Ergebnis?
Die sehen erstens einmal, ob Trisomien vorliegen. Mhm. Das ist also das, was der Test am besten kann, weil das passiert durch die Zählung. Und das kann dann hochgerechnet werden und diese Hochrechnung, die hat eine Treffsicherheit von über 99% bei den Trisomien.
Mhm.
Und sie können sogenannte Deletionen finden bei der Sequenzierung.
Mhm.
und damit einen ziemlichen Bestandteil aller möglichen Syndrome, Fehlbildungssyndrome aufdecken. Da bin ich mir aber nicht so sicher, wie gut da wirklich die Treffsicherheit ist. Und nachdem das noch einmal 90 Euro mehr kostet, rate ich davon eher ab. Die Firma selber hat auch eher Zurückhaltung geübt. Mit diesem Nifty Plus wäre das, wo eben die Deletionen auch noch gemacht werden. Wobei ich ernst nicht verstehe. In dem Aufklärungsbogen von der Firma steht drinnen, das muss die Patientin mit Ja oder Nein beantworten, ob sie zufällig entdeckte Veränderungen mitgeteilt haben will.
Naja, wenn man den Test schon macht, oder?
Okay. Ansonsten finde ich den Nifty NIPT insofern gut, als auch diejenigen, die einfach für ein gutes Ergebnis beim Combined-Test zu alt sind. Weil bei einer über 40-Jährigen kommst du mit dem Risiko nicht mehr runter auf die erwünschten 1 zu 1000, dass die einen Test zur Verfügung haben, der die Schwangerschaft nicht gefährdet. Weil die haben eigentlich früher nur die Chance gehabt, eine Amniozentese machen zu lassen, wenn der Combined-Test schlecht ausgegangen ist, was fast immer der Fall war in dem Alter.
Und zahlt das dann die Kasse bei über 40-Jährigen?
Nein, dem NIPT nicht. NIPT der Combined-Test wird ab 35 im Spital gratis angeboten.
Okay. Was ist mit 3D-Schall, 4D-Schall? Wozu braucht man das?
Frage ich mich auch.
Sehr gut.
Also ich hab eine 3D-Maschine.
Ah, du hast das sogar.
Ich habe eine 3D-Maschine, einfach aus dem Grund, weil der Schallkopf besser ist. Ja? Der ist besser als der normale Konvex-Schallkopf.
Okay. Du schallst mit dem Schallkopf aber nicht 3D, sondern normal.
Ich schalle normal, ja. Ich schall normal 2D, ja. Natürlich kommen die Anfragen, aber wir haben in unserer, ich weiß nicht, ob du unsere Aufklärungsbögen hast gelesen einmal, da steht ja schon drinnen, dass das nicht gut ist, wenn man lang den Kopf vom Kind im Schallkegel drinnen hat, weil das tut den Kindern nicht gut. Und das siehst du auch im 3D, die schauen alle total grantig rein. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt Einbildung ist von mir oder ob es wirklich so ist, aber es kommt natürlich die Frage, und ich sage ja, bitte gern, wenn das Kind gut liegt, wenn es günstig liegt, dann machen wir das, aber sonst, ich probiere es nicht lang jetzt. Ja, ist in Ordnung.
Aber hat das diagnostisch irgendwelche Vorteile oder ist das reines Babywatching?
Spaltbildungen würde man besser sehen können. Und ja, es ist Babywatching. Ich meine, man könnte es hochwissenschaftlich betreiben. Du kannst im Prinzip Herz eine Volumendatei machen mit einem 3D und die einem Experten schicken, dass er sich dort jede einzelne Herzklappe und die Strömungsgeschwindigkeit an allen, ja, das ist eigentlich nach wie vor Zukunftsmusik, aber das wäre dann ein sinnvoller Einsatz eines 3D-Ultraschalls, dass du nicht die Patientin irgendwo hinschicken musst, sondern einfach ihre Datei wohin schickst und das wird von einem Experten befundet.
Und 4D gibt es ja auch schon, oder?
Na, 4D ist ja nur 3D in Bewegung. Ne?
Ach so.
Die vierte Dimension ist dann die Bewegung, und man schallt eigentlich immer 4D, wenn man 3D sagt.
Ich verstehe.
Das ist eigentlich eine Idee. Es ist nur eines, wenn man wirklich glaubt, das Kind wirklich super gut eingestellt zu haben, dann kann man auf 3D umschalten, weil das Foto wird dann schärfer, wenn die Bewegung weg ist.
Ja, ich verstehe. Nächste Frage.
Jetzt wird es heikel.
Weiß ich noch nicht. Wie stehst du zum Thema Hausgeburt?
Ich habe, was Hausgeburt betrifft, eine totale Entwicklung hinter mir, weil ich habe vor 30 Jahren sicher auch noch geschrien, um Gottes Willen bloß
das
nicht.
Ist doch,
das ist lebensgefährlich.
Ja.
Und
wie kam es zu der Entwicklung? Könnte gut sein, dass du das heute genauso noch sagen könntest.
Ja. Betrifft ja auch die meisten Kollegen, ne?
Ja.
Also die meisten schreien Feuer, das ist unverantwortlich.
Was hat das verändert, dass du plötzlich nicht mehr so...
Naja, so wie sich vieles verändert hat, wie ich mich auch vom strikten Schulmediziner zum Homöopathen entwickelt habe, wenn man einfach die Grenzen sieht, die die Schulmedizin hat und man ein bisschen über den Tellerrand schauen muss und andere Methoden noch anwenden soll. Das hat aber jetzt nicht unbedingt was mit der Hausgeburt zu tun. Die Entwicklung zur Hausgeburt war eigentlich schon meine eigene geburtshilfliche Tätigkeit ausschlaggebend, dass ich das immer positiver empfunden habe, weil ich mitgekriegt habe, dass die vielen, vielen, vielen geburtshilflichen Komplikationen zu einem hohen Prozentsatz einfach hausgemacht sind. Und wenn sich keiner einmischt, dann passiert auch nichts. Und da ist wohl die Hausgeburt oder auch das Geburtshaus prädestiniert dafür, weil dort mischt sich wirklich niemand ein. Es kommt niemand rein in den Kreißsaal, der nichts verloren hat drinnen, was ja leider auch im Privatspital gang und gäbe war. Und es ist wirklich eine vertraute Atmosphäre und ich traue jeder guten Hebamme zu, dass sie die Komplikationen, die sich zusammenbrauen, rechtzeitig erschnuppert und halt dann den Krankentransport ruft und ins Spital fährt mit der Patientin. Mhm. Und die ganzen unnötigen Komplikationen, ich meine, ich habe es gehasst, wenn die Epiduralanästhesie gesetzt wurde, ja. Die schönsten Geburtsverläufe wurden zur Katastrophe durch diese blödsinnige Epiduralanästhesie. Mhm. Ist ein Segen, wenn eine Patientin nicht mehr kann, weil es schon 20 Stunden dauert. Mhm. Und man verschafft ja mal ein paar schmerzfreie Stunden, wo doch was weitergeht, dann plötzlich, weil die wieder loslassen kann. Aber so, dass man jeder, die einmal danach schreit, gleich die Epidurale und aufs Auge drückt, statt dass man sie hinsetzt und die Frau betreut.
Das ist ja oft der Punkt, oder? Dass so diese schmerzlindernden Maßnahmen oft auch damit verbunden sind, dass einfach keine gute Betreuung da ist.
Ja, so ist es. Und das fällt halt bei der Hausgeburt alles weg. Ne? Ihr habt nichts.
Wir sind da.
Genau.
Ununterbrochen.
Genau. Ich habe auch nur die besten Erfahrungen. Was auch auffällt, die stillen alle. Mhm. Und wenn es da Wochen, also eine ganze Woche ist es ja Gott sei Dank meistens eh nicht mehr, aber wenn die ihre ersten Stillversuche im Spital machen, wo bei jeder Visite wer anderer kommt und bei jedem Mal Glocke wer anderer kommt, das funktioniert oft nicht. Und ich habe das auch im Privatspital erlebt, dass sie ständig mit irgendwelchen Saughuterln und das ist ja schon das, der Anfang vom Ende, nicht das Saughuterl. Ich befürworte auch total die ambulante Geburt. Ja, wenn sich eine Patientin nicht traut, eine Hausgeburt zu machen, ambulante Geburt, super. Die geht nach 4-5 Stunden nach Hause und die Hebamme betreut sie zu Hause weiter. Mhm. Ja, genial. Ist auch für die Väter oft entspannender, nicht? Weil die haben die meiste Angst vor der Hausgeburt.
Das stimmt. Oft, sagen wir so. Empfiehlst du auch geburtsbegleitende Hebammen? Also wenn das möglich ist in den Spitälern, ist nicht überall möglich,
aber
dass sie die eigenen Hebammen mitnehmen, die Frauen.
Mein Credo ist, ich sage der Patientin immer, die wichtigste Person bei der Geburt ist die Hebamme.
Also so wichtig würde ich mich jetzt gar nicht nehmen. Ich würde sagen, die Frau ist die wichtigste Person und
das Kind. Schon an Erden, eh klar.
Aber ich weiß, was du meinst.
Von den betreuenden Personen habe ich gemeint.
Redest du mit den Schwangeren über das Thema Hausgeburt? Sprichst du das aktiv an oder ist das nur so, wenn eine kommt und sagt...
Na, ich mache das, wenn ich das Gefühl habe, das könnte passen.
Ja, wie reagieren die da? Gibt es da welche, die ganz...
Ja, manche sind, nein, das traue ich mich nicht. Wenn die Stimmung gerade passt, sage ich aber, ins Spital gehen ist viel mutiger. Ne?
Ah ja, das sagst du auch.
Das kannst du schon haben von mir.
Ja, das weiß ich eh. Wie berätst du denn Frauen, die mittels Wunschkaiserschnitt entbunden werden wollen?
Da bin ich sicher ein bisschen sanfter geworden, jetzt was das betrifft. Da habe ich früher Feuer geschrien, bei Wunschkaiserschnitt. Weil das eine Notsituation ist, der Kaiserschnitt, wo wir froh sind, dass wir es haben, wenn Feuer am Dach ist. Aber wünschen, tät ich mir das nicht.
Und heute, also, wenn du sagst, auch das hat sich...
Dann versuche ich es halt zu erklären, nicht, dass das keine Kleinigkeit ist. Ein Kaiserschnitt ist eine große Operation, weil die Größe der Operation steht und fällt immer mit der Verletzung. Drum ist eine 5-stündige laparoskopische Operation weit weniger dramatisch als ein 20 Minuten oder eine halbe Stunde dauernder Kaiserschnitt. Mhm. Es gibt Komplikationen, es gibt Blasenverletzungen, es gibt vor allem, wie du genauso gut weißt wie ich, die Narbenproblematik mittlerweile. Trotz Maxonschlinge sind die Narben manchmal dehiszent, dann kann sich wunderbar dort eine Schwangerschaft einnisten. Das ist lebensbedrohlich für die Patientin, wenn man es spät bemerkt. Und selbst wenn man es bemerkt, ist es kein Spaß, weil das oft sehr schwer zu lösen ist, dieses Problem.
Ja, das sind Folgegeschichten auch bei Folgeschwangerschaften mit der Plazenta, natürlich. Die sich da in der Narbe
natürlich. Und die ewige Angst vor der Uterusruptur.
Ja.
Und das ist natürlich auch, der Wunsch-Kaiserschnitt würde ja bedeuten, dass die ohne angeweht zu haben, einen Kaiserschnitt kriegt. Und das ist einfach für die Entwicklung des kindlichen Immunsystems nicht gut, wenn die während der Geburt nicht mit der Keimflora aus dem Geburtskanal konfrontiert werden. Mhm. Wenn du dann sekundären Kaiserschnitt machst, weil einfach die Geburt nicht geht aus irgendeinem Grund, dann ist ja das trotzdem passiert.
Bezüglich Geburtsverletzungen und nachgeburtlichen Kontrollen, weil die Frauen kommen ja zum Gynäkologen dann 6 bis 8 Wochen nach Geburt, das ist so der Standardspruch. Hast du da irgendwie das Gefühl, dass sich was verändert hat in diesen Jahren deiner Praxis bezüglich Geburtsverletzung oder Senkung oder Nachsorge generell?
Also Senkung gibt es sicher weniger als früher. Okay. Wobei das hat aber schon zu der Zeit besser zu werden angefangen, wie ich begonnen habe. Ich glaube, dass die Hebammen früher irrsinnig stark den Damm ausgedehnt haben, in der Eröffnungsperiode schon.
In der Eröffnungsperiode schon.
Ich glaube schon, dass die Muskulatur dadurch Schaden genommen hat teilweise und dass deswegen sicher Versenkungen entstanden. Ich meine, wenn das Bindegewebe einfach schlecht ist, dann kannst du machen, was du willst. Ja. Aber es wird sicher weniger geschnitten als früher. Ich komme ja noch aus einer Schule, wo es eine Todsünde war, nicht zu schneiden. Ich habe das erlebt, dass eine Hebamme in meiner Ausbildung nachher epic geschnitten hat, damit sie keinen Anschiss kriegt vom Chef.
Ja, unvorstellbar.
Ja, nein, also das... Ich glaube, das gibt es nicht mehr.
Nein, das gibt es also nicht mehr. Hast du noch so Skills wie Beckenendlagen, spontan entwickeln? Hast du das noch gelernt und praktiziert?
Ja, ich habe es gelernt und viel praktiziert.
Viel praktiziert?
Ja.
Und Zangengeburten?
Nein, ich habe nie eine Zange in der Hand gehabt, außer bei der Prüfung.
Wirklich?
Nein, ich habe nur Vakuum gemacht.
Und dann schon das Kiwi dann wahrscheinlich, oder?
Und später dann Kiwi, ja.
Später dann Kiwi.
Da war ich aber schon fortgeschritten, wie die Kiwi gekommen ist. Ich glaube, da war ich gar nicht mehr im Spital. Kiwi habe ich dann im Goldenen Kreuz erst kennengelernt.
Aber Zange hast du gar nicht verwendet?
Never. Wenn du nicht aufwachst damit, traust dich das ja gar nicht mehr angreifen.
Das ist mir noch irgendwas eingefallen. Ja, genau, wegen den Beckenendlagen. Wie berätst du da die Frauen?
Naja, kommt darauf an, wo die zur Geburt angemeldet ist, weil in den meisten Spitälern brauchst du sie gar nicht beraten, weil da ist eh alles klar. Was ich ihnen allerdings schon mit auf den Weg gebe, ist, lassen sie sich bitte nicht 10 oder 14 Tage vor dem Termin das Kind per Kaiserschnitt herauskommen, sondern warten sie bis Wehen kriegen. Das werden die aber nicht machen. Sage ich, oh ja, die müssen das so machen, wenn sie das wollen. Und viele setzen sich dann aber nicht durch, weil sie Angst haben davor, dass sie dann schief angeschaut werden oder da irgendwie als querulant eingestuft werden. Fände ich aber wichtig, dass man auch die Steißlagen, Beckenendlage finde ich, ist ein fürchterliches Wort.
Okay, ich finde Steißlage schwieriger als Beckenendlage.
Echt? Ist aber der Steiß da.
Aber der Steiß, das ist doch so ein altmodisches Wort, oder?
Ja, vielleicht deswegen, ich bin ja so ein Dinosaurier.
Ach so, ja.
Bleiben wir bei Beckenendlage. Ja. Dass das wirklich gescheit wäre, zu warten, bis die Geburt losgeht.
Aber es gibt ja ein paar Spitäler in Wien,
Es gibt ein paar Spitäler, also mein Hauptentbindungsspital ist zwangsläufig das St. Josef. Dort machen sie auch eine äußere Wendung. Da war ich skeptisch früher, doch das ist eigentlich gefährlich.
Schickst du die Frauen hin zur äußeren Wendung?
Ich sage es ihnen schon, sie sollen sich mit dem Dr. Altmutter in Verbindung setzen. Ich weiß nicht, ob es noch wer macht, ich glaube schon. Aber den Altmutter kenne ich halt am besten und soll nur mal reden mit ihm, nicht? Aber ich meine, sie sind auch sehr vorsichtig. Also wenn der Kopf ein bisschen größer ist oder das Kind überhaupt größer ist, dann machen sie es eh nicht.
Das auch nicht. Und die anderen, es gibt ja noch das SMC Dost, was auch viele Beckenendlagen macht.
Otterkring
auch. Schickst du dort auch hin dann, oder...
Naja, in dem Moment, wo entschieden wird, wo sie zur Geburt hingehen will, weiß ja noch nicht, wie das Kind liegen wird bei der Geburt.
Ja.
Und dann noch das Spital zu wechseln, deswegen ist es wahrscheinlich schwierig.
Ja, es geht schon.
Aber beratungsmäßig absolut, ja.
Dass das gibt. Und Zwillinge? Gibt es ja auch weniger Spitäler, wo die Frauen spontan gebären können?
Du, ich habe eine Patientin, die hat im AKH monokoreale Zwillinge spontan geboren.
Schau.
Und Gestationsdiabetes.
Na bumm.
Spontan geboren.
Ja, brav.
AKH Wien.
Ja, AKH Wien. Ja. Super. Ja. Nein, das AKH ist schon, die haben schon was drauf. Die haben ein junges Hebammenteam, die sind sehr engagiert.
Ja, die monokorealen Zwillinge, also die musst du ins AKH schicken, das nimmt gar kein anderes Haus. Und die sind eigentlich voll betreut dort. Also die kommen wirklich nur, um die Stempeln im Mutter-Kind-Pass. Sonst habe ich wenig zu tun. Ich meine, die Mütter wollen halt dann oft doch auch noch einen Ultraschall und vielleicht... Aber ja...
Ja.
Ist auch okay so.
Ja.
Ja, die unkomplizierten Zwillinge betreue ich ganz normal.
Ja. Die letzte Frage.
So.
Wie gehst du mit dem Druck bezüglich deiner rechtlichen Absicherung um? Das wird ja auch. Das
schlecht
ist ja auch was.
Naja,
das ist ja auch was, was sich sicher in den letzten 36 Jahren verändert
hat.
Also, du hast ja auch.
Naja, mit dem Druck gehe ich insofern um, als dass ich mir wirklich alles unterschreiben lasse. Sei es jetzt die Aufklärung über die Pränataldiagnostik oder das Einsetzen einer Spirale. Ich lasse es mir unterschreiben. Und die Unterschriften werden eingescannt, in der Kartei abgelegt, damit sie auch jederzeit jederzeit auffindbar sind, wenn ja. was sein sollte einmal. Ne?
Also jetzt geburtshilflich ein bisschen konkreter. So der Klassiker, wovor sich halt viele Ärzte fürchten, dass man halt irgendwas nicht entdeckt im Ultraschall. Wo dann ein Kind rauskommt, das hat ja. dann vielleicht einen Herzfehler und du hast das nicht entdeckt.
Ja.
Und da gibt es ja, glaube ich, schon noch sehr viele, die da auch Angst haben davor, dass sie dann belangt werden können für irgendwas, was sie eben nicht...
Ja, ich muss dazu sagen, das sind Dinge, die natürlich mir passiert sind.
Mhm.
Und ich habe anscheinend ein so gutes Vertrauensverhältnis mit meinen Patientinnen, die kommen alle weiter. Also nicht nur, dass ich nicht verklagt worden bin, sondern die kommen auch weiter. Mhm. Was sicher auch an den Kollegen zum Teil liegt, die es dann letztlich gefunden haben, weil sie sagen, okay, ist halt so, ja, eine Transposition der großen Gefäße musst du in einem Routine-Ultraschall nicht erkennen können.
Mhm.
Im Gegenteil, es ist sogar schwer, sie zu erkennen, wenn du weißt, dass es ist.
Ah, spannend. Also so hast du noch nie irgendwie ein Problem gehabt Richtung einer Klage?
Nein, überhaupt nicht.
Gar
nein. Nein, ich habe 3-mal korrespondiert mit dem Patientenanwalt, das waren aber alles keine geburtshilflichen Sachen.
Gynäkologische.
Und es waren gynäkologische Sachen.
Mhm.
Da hat eigentlich ein Brief genügt immer von mir und die Sache war gegessen.
Ja.
Einmal habe ich meine Rechtsschutzversicherung eingeschaltet bei sowas, aber die haben gar nichts machen müssen.
Mhm.
Naja, nicht Rechtsschutz, die Haftpflichtversicherung. Aber die haben gesagt, nein, sie mischen sich da jetzt gar nicht ein, weil sie trifft kein Verschulden eindeutig und daher.
Belastet dich das nicht?
Nicht wirklich, nein. Ja. Jetzt sollte ich aber doch auf Holz klopfen, auch wenn das schlecht fürs Mikrofon ist. Weil
klopfen wir auf Holz. Ja, fein. Magst du noch irgendwas Wichtiges erzählen, wo du glaubst, das ist noch gut zu wissen?
Naja, das ist mir vorhin auf der Zunge gelegen, wie du nach einem Wunschkaiserschnitt gefragt hast. Ich erinnere mich sehr gut an eine Patientin im Goldenen Kreuz, die hat beim ersten Kind eine Albtraumgeburt gehabt. Ja, das war also wirklich fürchterlich, was die gelitten hat unter der Geburt. Und wir haben es aber zusammengebracht, dass das Kind spontan geboren wurde.
Da warst du dabei bei der Geburt?
Ja. Und bei der zweiten Schwangerschaft, oh Wunder, ist es gar nicht mehr gegangen und ich habe eine Sektio gemacht.
Mhm.
Und alles gut gegangen. Und die sagt mir dann am ersten postoperativen Tag, also Herr Doktor, ich bin froh, dass das so gegangen ist, aber wie sie das wer wünschen kann, verstehe ich nicht. Und gerade die, wo ich mir gedacht habe, die will nie wieder eine vaginale Entbindung.
Die hat dann schlussendlich gesagt, dass die erste Geburt sogar besser war für sie.
Viel besser. Wie kann man sich sowas wünschen?
Wie kann man sich sowas wünschen? Ja, ich glaube, dass da halt einfach auch ganz viel in der Aufklärung liegt, oder? Dass die Frauen eine andere Vorstellung haben vom Kaiserschnitt und dass das so ein bisschen gemütlich abläuft.
Es wird ja verniedlicht. Für mich ist es ein Segen, dass wir das tun können, wenn es notwendig ist, aber ich würde sagen,
soll eine Notlösung bleiben.
Eine Notlösung,
ja.
Und 30% und mehr, das ist einfach Wahnsinn.
Mhm. Das schon.
Das ist viel.
Wie war die Kaiserschnittrate, wie du begonnen hast zu arbeiten? Weißt du das noch?
Naja, wir haben in Eisenstadt unter 10% gehabt.
Wow.
Wobei wir sicher sehr streng waren dort mit der Indikationsstellung.
Aber dafür sehr viele Vaginaloperative oder war das?
Gar nicht so.
Gar nicht so.
Da hat es auch nur Vakuum gegeben und keine Zangen. Da hat es schon angefangen.
Ja, genau. Aber war nicht so eine hohe, weil das ist oft die Kritik, oder? Wenn die Kaiserschnittrate so niedrig ist, dann muss man sich anschauen, wie viele da mit Saugglocke kommen.
Nein, waren nicht viele.
War nicht so viele.
Waren nicht viele, das war immer sehr eindrucksvoll, wenn der Kompressor gelaufen ist und man das eigene Wort nicht mehr verstanden hat. Das war Kiwi. Kiwi ist ja ein Segen, ja, aber das war ja fürchterlich.
Ja, das ist. Ich kenne es schon noch, diese alte Saugglocke. Ich habe noch in Mistelbach ein paar gesehen.
Ja. Solche Krapfen und dann geht das Bilirubin in die Höhe, ne, von dem Hämatom da.
Genau.
Nein, furchtbar. Nein, war nicht viel.
Mhm.
Aber wir mussten immer eine Epi schneiden.
Mhm. Ja, Gott sei Dank ist da jetzt auch die Lehrmeinung schon eine andere und die Evidenzlage schon eine ganz gute.
Ja, Gott sei Dank.
Gut, dass das erforscht wird auch.
Ja, das ist gut. Nämlich wenn es reißt, reißt es auch mit der Epi, gell?
Also
das ist dann furchtbar. Besser die Dinge lassen.
Mhm.
Ich kann mich noch an Hebammen erinnern im Goldenen Kreuz. Da gab es ja ein paar Ärzte, die so verschrien waren, dass sie immer Epi schneiden. Die haben einfach die Schere versteckt, gell? Irgendwo beim Tuch verschwinden lassen.
Damit sie ja nicht dazukommen.
Damit das ja nicht passiert.
Ja. Naja, super. Vielen Dank.
Ja, ich danke.
Danke.
War lustig.
Das Interview. Ja, voll sehr, sehr spannend, auch so ein bisschen deine Geschichte da zu hören. Und
ja, da war eh viel zu viel Raum dafür, oder?
Das
interessiert doch niemanden.
Doch! Ja. Nein, das ist das super. Ich finde das sehr spannend. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass meine HörerInnen das auch sehr spannend finden.
Ja, ich bin gespannt.
Also falls ihr das wirklich auch so spannend gefunden habt wie ich, dann gebt mir ruhig Feedback. Schreibt mir auf Facebook oder Instagram. Und wenn ihr Fan von meinem Podcast seid, dann könnt ihr auch eine Mitgliedschaft abschließen unter steadyhq.com/zuhausegeboren. Ich würde mich sehr freuen. Danke.